Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wir schicken unsere Käufer nicht los und sagen, kaufe russisches Öl. Wir senden sie los und sagen, kaufe Öl. Natürlich kauft man das beste Öl, das es auf dem Markt gibt. Ich würde da keine politische Aussage mit verknüpfen.
Das sagte Anfang Juni Indiens Außenminister Subramanian Jaishankar. Eine Aussage, die ihm im Westen niemand glaubt und die auch so nicht stimmt. Denn Indien kauft nicht das beste Öl, sondern das günstigste. Und das ist momentan das russische Öl, denn Russland gewährt hohe Rabatte an Indien. Doch das ist nicht die einzige Bekundung der Loyalität an Russland. Das Land hat sich auch im UN-Sicherheitsrat der Stimme enthalten, als es darum ging, Russlands Angriff gegen die Ukraine zu verurteilen. Woher kommt die Treue zu Russland? Und zahlt sie sich tatsächlich in der aktuellen Situation aus? Ich bin Margarete Wohlan und die Reporterin der folgenden Geschichte ist Antje Stiebitz. Sie lebt in Neu-Delhi und sagte mir, es sei eine ihrer schwierigsten Recherchen gewesen. Kaum jemand wollte Interviews geben, vor allem die Russen, die in Indien leben, nicht. Aber auch die Inder haben abgewunken, besonders wenn sie zu Russlands Krieg gegen die Ukraine fragte.
How are you?
Good, thank you. How about you?
Rajan Girda empfängt mich in seiner Wohnung in Jangpura Extension im Süden von Delhi. Der indische Geschäftsmann hat 11 Jahre in Russland gelebt, von 1989 bis 2000, und spricht Russisch. Seine Firma hatte eine Studie durchgeführt, die bewies, dass sich der russische Markt für indische Güter eigne, etwa Tee, schwarzen Pfeffer und für andere Lebensmittel. Also zog er nach Russland und baute das Geschäft auf. Die Verbindung von Indien und Russland, so Rajan Girda, wurzelt in der Vergangenheit.
Die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Indien festigten sich mit dem Krieg im Jahr 1971, als Indien gegen Pakistan kämpfte. Die Amerikaner unterstützten damals Pakistan, aber die Sowjetunion kam Indien zur Hilfe.
Obwohl die Sowjetunion nach 1989 zerfiel, so Rajan Girda, sei es in jenen Jahren leicht gewesen, die geschäftlichen Beziehungen aufzubauen, da die indisch-russische Freundschaft bereits eine gute Basis hatte. Auf Russlands Krieg gegen die Ukraine angesprochen, meint der Geschäftsmann, Wladimir Putin habe Gründe dafür gehabt, das Nachbarland zu überfallen.
They felt that their country.
Die Russen fühlten sich durch die Expansion der NATO bedroht. Sie hatten das Gefühl, dass ihr Land in Gefahr ist, wenn es von westlichen Ländern umzingelt ist.
Er fährt fort und verwendet dabei Russlands Argument, dass die NATO ihr Versprechen gebrochen habe, sich nicht nach Osten hin auszubreiten. Das sei der Grund, warum die russische Bevölkerung Präsident Putin unterstütze. Dabei sei sie eigentlich friedensliebend und lehne Blutvergießen ab. Der Geschäftsmann freut sich, dass Indien sowohl zu Russland als auch zur Ukraine gute Beziehungen pflege. Weitere politische Fragen möchte er nicht beantworten.
Das ist wieder eine politische Frage und da möchte ich mich nicht einmischen. Es ist die Aufgabe der indischen Regierung, diese Entscheidungen zu treffen. Wer bin ich, solche Fragen zu entscheiden oder zu kommentieren?
Eine Reaktion, die mir häufig während meiner Recherche begegnet. Denn sowohl die Bevölkerung als auch die Regierung Indiens schaut mehrheitlich distanziert auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das liegt vor allem an den strategischen Beziehungen Indiens und Russlands, die im Jahr 2000 vertraglich vereinbart wurden und sich auf alle Ebenen erstrecken, von Sicherheit und Verteidigung bis hin zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.
Namaskar and welcome to Sunset Television. I am Vishal Dahiya and you're watching our show Perspective, where we bring you details.
Dezember 2021. Wladimir Putin besucht den indischen Premierminister Narendra Modi in Delhi, live übertragen im indischen Fernsehen. Es ist das 21. indisch-russische Gipfeltreffen. Beide Männer diskutieren, wie die Länder ihre bilateralen Beziehungen vertiefen können. Als Russland 2 Monate später die Ukraine überfällt, will Indien den russischen Partner im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nicht verurteilen.
In post-independence India, Russia was the only country which came to help us forward.
Nach der Unabhängigkeit Indiens 1947 war Russland das einzige Land, das uns weitergeholfen hat,
sagt Journalist Akhilesh Suman, der findet, dass die indisch-russische Freundschaft, die seit 75 Jahren bestehe, sich bewährt habe.
Die meisten Menschen in Indien sind der Meinung, dass uns Amerika damals nicht geholfen hat, Russland aber hat uns geholfen.
Akhilesh Suman sitzt im Café Turtle am Khan Market, einem Einkaufszentrum in Neu-Delhi. Er arbeitet für den staatlichen Fernsehsender Sansa TV und ist für seine Recherchen auch nach Russland gereist. Ob es sich um Kernenergie, Stahlherstellung oder staatliche Unternehmen handele, Russland und Indien arbeiten auf allen Ebenen eng zusammen. Dennoch findet er den Krieg in der Ukraine falsch. Bevor er jedoch weiterspricht, ist ihm wichtig zu betonen, dass es ausschließlich seine persönliche Meinung ist.
This is Russian blunder. Everyone accepts that Russia should not have done it.
Russland macht einen Fehler. Jeder findet, dass Russland das nicht hätte tun sollen, dass dieser Krieg zu viel ist. Aber niemand möchte Russland auf internationaler Bühne ins falsche Licht setzen. Sollte Indien sich entscheiden, gegen Russland zu arbeiten, wäre das gefährlich. Schließlich haben wir großes wirtschaftliches Interesse an Russland.
Die Pressestelle des Himachal Bhavan, dem Regierungsgebäude des indischen Staates Himachal Pradesh. Das Team bespricht die Tagestermine. An der Wand hängen Fernsehbildschirme, auf denen die News aus Indien und der Welt flimmern. Pranav Goswami hat hier vor kurzem die Stelle als Pressesprecher übernommen. Vorher hatte der 40-Jährige als Reporter in Delhi über Politik und Soziales berichtet. 2015 nahm er an einem Journalisten-Austauschprogramm in Moskau teil. Es wurde von der BRICS-Gemeinschaft finanziert, zu der Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören. Pranav Goswami hat dort Indien vertreten.
We learned lot of things from the
Wir haben viel von den anderen Ländern gelernt, etwa wie junge Journalisten dort arbeiten, wie sie Geschichten auswählen, positive Geschichten, dass sie erkennen müssen, wie gute Geschichten gute Beziehungen zwischen den Ländern beeinflussen. Es war ein Austauschprogramm, das sich auf positive Berichterstattung konzentrierte und auf den Aufbau der Beziehungen zwischen den Ländern.
Positive Reporting and to build up the relationship between the countries.
Der Pressesprecher strahlt. Der Austausch sei eine tolle Erfahrung gewesen. Die russische Gastfreundschaft sei fantastisch. Indien und Russland verbinde eine intensive Freundschaft und es gebe zahlreiche solcher indisch-russischen Foren, sagt er. Wie blickt er auf die russische Aggression gegenüber der Ukraine?
We have a faith in Sanskrit called Vasudev Kutumbakam.
Wir haben einen Glauben, der auf Sanskrit Vasudev Kutumbakam heißt. Das bedeutet so viel wie, die Welt ist eine Familie. Die Philosophie Indiens ist es, dass wir alle eine Familie sind. Indien glaubt an Frieden.
Wie sich diese Philosophie mit dem Krieg in der Ukraine vertrage? Indien habe mit fast allen Ländern ein gutes Verhältnis, ist die Antwort. Auch mit der Ukraine. Eine Antwort, die im Ungefähren bleibt und symptomatisch ist für die Reaktionen, die ich bei meiner Recherche erfahre. Doch während sich die indischen Gesprächspartner nur bei unbequemen Fragen zurückziehen, sagen die russischen Gesprächspartner, die ich anfrage, sofort ab. Es gibt niemanden, der mit mir über die russisch-indische Freundschaft sprechen möchte.
The people are scared.
Die Menschen haben Angst,
sagt Priti Das vom Zentrum für russische und zentralasiatische Studien an der Jawaharlal Nehru Universität in Delhi, kurz JNU.
That notion of freedom that you had in Europe.
Die Idee von Freiheit, wie sie in Europa existiert, gab es in Russland nie. Die Menschen fühlen sich nicht wohl dabei, etwas offen auszusprechen. Sie haben Angst davor, offen über den Krieg zu sprechen.
Die Literaturwissenschaftlerin stammt aus Zentralindien und beschäftigt sich bereits ihr ganzes Leben mit Russland. Mit 16 Jahren hat sie ein Stipendium für Russland bekommen und hat dort zwischen 1985 und 1991 studiert. Heute beschäftigt sich Priti Das vor allem mit Fragen rund um Kultur, Identität und Religion. Die 53-Jährige spricht fließend Russisch und weiß, wie in Russland mit freier Meinungsäußerung umgegangen wird.
Wir können sagen, dass es eine Gruppe von Menschen in Moskau gibt, die gegen den Krieg protestieren. Es gibt solche Proteste. Aber was passiert mit ihnen? Diese Bewegung wird mit harten Maßnahmen unterdrückt und nicht jeder ist stark genug, sich in dieser Atmosphäre offen auszudrücken. Es geht nicht nur darum, seine Meinung zu äußern, sondern hinterher muss man sich auch den Konsequenzen stellen.
Die Russland-Expertin kritisiert den ukrainischen Präsidenten dafür, dass er es nicht geschafft habe, in seinem Land für Ukrainer und Russen gleichermaßen eine gemeinsame Identität zu schaffen. Europa wirft sie vor, nicht nur die Warnung des russischen Präsidenten bezüglich der NATO-Osterweiterung ignoriert zu haben, sondern man habe auch die russische Kultur und Geschichte verdrängt. Seit Iwan dem Schrecklichen, argumentiert Priti Das, habe Russland immer dominante Herrscher gehabt.
Die Bevölkerung fühlt sich unter einer starken Herrschaft sicher. Dieses kulturelle Merkmal können wir nicht ignorieren. Deshalb sage ich, die Russen wollen diesen Krieg. Und warum wollen sie ihn? Weil es für sie eine Frage der Sicherheit ist.
Was die Beziehungen zwischen Indien und Russland betrifft, so seien sie vor allem auf staatlicher Ebene, erklärt Priti Das. Zu Sowjetzeiten habe die Freundschaft nicht zuletzt durch gezielte Propaganda auch auf dem Graswurzellevel geblüht. Allerdings führte der Zerfall der Sowjetunion dazu, dass Russland an Kraft und Rückhalt in Indien verlor. Ein Beispiel: Während die Zahl der Russen in Indien und die Zahl der Inder in Russland momentan etwa gleich bleibt bei 15.000, lebten in den USA 2,7 Millionen Inder im Jahr 2019, die vor allem in global agierenden Firmen und in der Privatwirtschaft arbeiteten. Die fortschreitende Globalisierung und die damit einhergehende Öffnung Indiens sind daher ein weiterer Aspekt, der die Freundschaft zwischen Russland und Indien auf die Probe stellt.
Die Beziehungen zwischen Indien und Europa nehmen täglich zu,
meint der indische Journalist Akhilesh Soman.
Die Beziehung mit Russland ist zwar stabil, aber in gewisser Hinsicht hat sie etwas abgenommen. Unsere Beziehung zu Russland wird von anderen Ländern unterwandert, etwa von den USA, Europa, Israel. Sie versorgen uns inzwischen auch mit Ausrüstung.
Doch noch ist die strategische Partnerschaft mit Russland unschlagbar, sichtbar zum Beispiel am Erdölgeschäft. Indien ignoriert die Sanktionen gegen russisches Öl und kauft 9-mal mehr russisches Öl als vor dem Ukraine-Krieg. Zum günstigen Preis aufgrund der Rabatte, die Russland gewährt. Damit ist Russland zum zweitgrößten Öllieferanten für Indien aufgestiegen. Schon kursieren Gerüchte, wonach Indien das Erdöl teuer an die EU verkaufen möchte.
Hello, bonjour, ahoy. I'm Roger Hilton.
Die GlobeSec 2022 Anfang Juni in der slowakischen Stadt Bratislava. Ein Forum, das sich zu einer der bedeutenden strategischen Konferenzen weltweit etabliert hat, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der internationalen Beziehungen.
I'd like to welcome on stage Dr. S. Jayashankar, Mr. S. Jayashankar, who is the Indian Minister of External Affairs.
Der indische Außenminister Subramanian Jayashankar war eingeladen und erklärte zum Ölgeschäft mit Russland.
We don't send people out there saying go buy Russian oil.
Wir schicken unsere Käufer nicht los und sagen, kaufe russisches Öl. Wir senden sie los und sagen, kaufe Öl. Natürlich kauft man das beste Öl, das es auf dem Markt gibt. Ich würde da keine politische Aussage mit verknüpfen.
Das Agieren Indiens zwischen den verschiedenen Interessenparteien und strategischen Partnerschaften weltweit ist kompliziert. So erhält Indien traditionell Waffen aus Russland, aber seit einigen Jahren auch aus Europa und den USA. Gleichzeitig kooperiert es im Quad-Bündnis mit den USA, Japan und Australien, einem Bündnis, das vor allem dazu dient, China im pazifischen Raum etwas entgegenzusetzen. Es braucht aber auch Russland, das eng mit China kooperiert, um seine zwei schwierigen Nachbarn, China und Pakistan, in Schach zu halten. Denn die Annäherung zwischen Russland und Pakistan betrachtet Indien mit Sorge. Eine komplexe Gemengelage. Auf der GlobeSec 2022 in Bratislava fragt die Moderatorin den Außenminister Subramanian Jaishankar deshalb auch folgerichtig, ob Indien es sich leisten kann, weiterhin zwischen den Stühlen zu sitzen.
Ich denke nicht, dass es für mich notwendig ist, irgendeinem Block beizutreten. Wenn ich also bei einem nicht dabei bin, mich dann dem anderen zuzuordnen, das akzeptiere ich nicht.
Indien, erklärt er, stelle ein Fünftel der Weltbevölkerung und die fünft- oder sechstgrößte Ökonomie der Welt. Deshalb sei es berechtigt, eine eigene Perspektive zu haben, eigene Interessen zu vertreten und eine eigene Wahl zu treffen. Was das für die über 75 Jahre gewachsene Beziehung zwischen Indien und Russland zukünftig bedeutet, ist heute noch nicht abzusehen. Fest steht, beide Mächte brauchen einander und akzeptieren auch, dass der Partner mit unmittelbaren Feinden Beziehungen und Austausch pflegt.
Soweit Antje Stiebitz über die Partnerschaft zwischen Indien und Russland, die altbewährt ist und dennoch unter Druck steht. Ein weiteres Thema ist aufgeploppt, das auch mit Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammenhängt. Die weltweite Versorgung mit Weizen ist bedroht. Indien hat zunächst der Welt Weizen versprochen, doch dann hat es den Export verboten. Ein Land, das weltweit der zweitgrößte Weizenproduzent ist, das aber auch 1,4 Milliarden Einwohner hat. Offizieller Grund für den Exportstopp ist, dass die Regierung in Neu-Delhi die Versorgungssicherheit im eigenen Land gewährleisten will. Denn der Klimawandel setzt auch dem indischen Weizen zu. Erst extreme Hitze von teilweise 45 Grad Celsius und jetzt eine riesige Flut wegen des Monsunregens, die tausende Dörfer überschwemmt. Die indische Regierung befürchtet, dass die Weizenernte in diesem Jahr kleiner ausfallen wird als sonst. Peter Hornung ist unser Korrespondent in Neu-Delhi und von dort zugeschaltet. Hallo, Herr Hornung.
Hallo, grüße Sie.
Herr Hornung, wie ist diese Entscheidung der indischen Regierung einzuordnen? Sie erscheint angesichts der angespannten Versorgungslage mit Weizen weltweit, die mit Russlands Krieg gegen die Ukraine ja auch zusammenhängt, zumindest eigensüchtig. Ist die indische Bevölkerung tatsächlich so bedroht?
Also ich würde sagen, es gibt keine akute große Bedrohung für die indische Bevölkerung. Aber man kann diese Entscheidung, glaube ich, auch nicht als eigensüchtig bezeichnen oder einordnen. Indien, muss man wissen, hat ein großes Lebensmittelprogramm, ein Ernährungsprogramm für weite Teile der Bevölkerung. Das sind 800 Millionen Menschen in Indien, die davon abhängig sind. Die haben Lebensmittelkarten. Die bekommen unter anderem Weizen, aber auch Reis. Und das ist wichtig. Und deshalb ist das für die indische Regierung das wichtigere Ziel, die eigene Bevölkerung zu ernähren. Denn natürlich, wenn es hier Einbrüche gibt, dann sind viele Millionen Menschen vom Hunger bedroht. Droht in Indien. Und so eine Situation will die indische Regierung natürlich um jeden Preis verhindern. Und man muss dazu sagen, es gibt zwar diesen Stopp des Weizenexports, aber in Notsituationen, sagt Neu-Delhi, liefert man ja trotzdem. Bangladesch zum Beispiel bekommt Weizen aus Indien und auch eine Handvoll weiterer Länder hat angefragt, zum Beispiel Ägypten.
Herr Hornung, Indien könnte natürlich an den Exporten gut verdienen, denn die Preise des Weizens sind so hoch wie nie und es wird erwartet, dass sie noch weiter steigert. Dieses Geld braucht Indien also nicht.
Indien könnte das Geld schon brauchen, aber erstens mal landet es im privaten Sektor, nicht bei der Regierung, weil die ganzen Exporte von Unternehmen gemacht werden, von Handelsunternehmen. Aber es geht in dieser Situation nicht nur um Geld. Premier Modi hat ja im Frühjahr noch groß angekündigt, dass Indien Ausfälle kompensieren könnte, die es gibt aufgrund des Ukraine-Kriegs. Es hieß damals, wir werden die Welt ernähren. So hat er das sinngemäß gesagt. Da war er aber womöglich schlecht beraten, denn das war zu einem Zeitpunkt, als eigentlich schon abzusehen war, dass die Ernte aufgrund der frühen und großen Hitzewellen und der Dürre geringer ausfallen könnte. Und Indien, der indischen Regierung, ist es eben wichtig, als große Nation wahrgenommen zu werden, nicht als Bittsteller oder gar Bettler, gerade in Südasien, wo man Regionalmacht ist. Aber, das habe ich jetzt auch schon beobachtet im vergangenen Jahr, dabei verhebt sich Indien immer wieder. Wir haben im letzten Jahr das bei den Corona-Impfstoffen gesehen. Erst sagt die Regierung großzügig Exporte zu. Die Impfstoffe, die werden ja in Indien produziert auch. Aber dann musste sie einen Rückzieher machen, weil die Infektionszahlen im eigenen Land so massiv gestiegen sind. Und so sieht es eigentlich jetzt auch beim Weizen aus.
Gucken wir doch mal ganz kurz auf den Exportstopp konkret. Wie überprüft die indische Regierung ihn? Ich habe zum Beispiel gelesen in Nachrichtenagenturen vor 2 Wochen, dass regionale Behörden physisch alle Dokumente zum Weizenexport prüfen sollten, denn angeblich würden Dokumente vordatiert. Und es gibt auch einige Landwirte, die wegen des starken Preisanstiegs auf den Weltmärkten an Händler verkaufen und nicht an die Regierung. Was wissen Sie darüber?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es Anreize gibt, da zu betrügen. Dass versucht wird, Dokumente falsch zu datieren, um damit den Stichtag des Exportverbots im Mai auszuhebeln. Es gab Meldungen, dass Weizenexporte aufgehalten werden nach dem Stichtag, weil man eben nicht sicher war, ob der Export vorher tatsächlich freigegeben worden war. Aber der Zoll, das Agrarministerium, diese Behörden, die werden da genau hinschauen, denn es ist der Wille, die Entscheidung der Zentralregierung in Delhi, und die wird man an dem Punkt wohl auch so umsetzen. Grundsätzlich ist es aber, wie ich gesagt habe, so, dass der Weizenmarkt vollkommen in der Hand von privaten Handelsunternehmen ist und nicht des Staates. Aber gerade das macht es ebenso notwendig, bei einer so hochpolitischen Materie das auch staatlich effektiv zu kontrollieren.
Wir haben darüber übrigens in der Weltzeit im November 2020 berichtet, dass die Regierung damals den Verkauf landwirtschaftlicher Produkte neu geregelt und quasi liberalisiert hat. Ich würde gerne noch mal auf die russisch-indischen Beziehungen kommen. Wir hörten eben im Beitrag über die jahrzehntelang gewachsenen Beziehungen zwischen Indien und Russland. Könnte es hypothetisch auch sein, dass bei dem Exportstopp Russland eine Rolle spielt? Zum Beispiel könnte dadurch auch Chaos und Not weltweit mehr angeheizt und angekurbelt werden.
Also nein, das glaube ich nicht, dass es da eine Kooperation zwischen Neu-Delhi und Moskau gibt. Das glaube ich wirklich nicht. Also Indien versucht durchaus einen Vorteil daraus zu ziehen, dass es Russland nicht isoliert, dass es günstiger zum Beispiel Öl von dort bezieht. Dass es sagt, wir halten uns da raus, was ja faktisch eine Parteinahme für Russland ist. Aber so weit, glaube ich, geht das Kalkül nicht, dass man durch das Verbot des Weizenexports Russland quasi helfen möchte. Das Exportverbot hat meiner Meinung nach in allererster Linie Gründe, die in Indien selbst zu finden sind.
Soweit Peter Hornung, ARD-Korrespondent in Neu-Delhi, über Indiens Stopp des Weizenexports und die möglichen Folgen. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Hornung.
Sehr gerne.
Das war die Weltzeit für heute und für diese Woche. Wenn Sie mehr über die extreme Hitzewelle in Indien und Pakistan der letzten Monate erfahren wollen, wir hatten am 12. Mai eine Weltzeit dazu zu finden in unserem Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.